Okay, wie gesagt, ich mache heute ein ganz praktisches Thema, nachdem wir tief in der Theologie waren die letzten Abende. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich erkenne mehr und mehr, wie praktisch Theologie ist. Denn unsere Theologie bestimmt unsere Haltung Gott gegenüber, Menschen gegenüber und mir selbst gegenüber. Und das größte Gebot lautet ja, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Das sind die drei Beziehungsebenen, zu Gott, zum Nächsten und zu dir selbst. Und unsere Theologie bestimmt sehr viel, ob wir darin frei leben oder ob wir als Geängstigte leben. Und darum für mich wird Theologie immer praktischer und wichtiger und ich schätze zunehmend korrekte, biblische, genaue Theologie. Und darum ist das für mich nicht etwas, ja, das ist theoretisch, sondern für mich ist es praktisch. Aber, wie gesagt, es gibt in der Bibel so viele Themen, die total praktisch sind aus dem Leben Jesu und der Christen. Einer hat mal gesagt, ein anglikanischer Priester zu einem Freund von mir, hat er gesagt, ihr Evangelikalen, ihr habt das Leben Jesu auf einen Beistrich reduziert. Was er damit meint, im Glaubensbekenntnis sagen wir ihr, geboren von Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, Beistrich, gestorben und begraben. Das Leben Jesu ist auf einen Beistrich reduziert. Und wir haben jetzt sehr viel über das Kreuz gesprochen und über auch Auferstehung indirekt. Und das ist im Glaubensbekenntnis verankert. Aber das Leben Jesu hilft uns so sehr im Praktischen. Und da ist vor allem die Bergpredigt wahrscheinlich der Juwel, beziehungsweise auf jeden Fall die längste Predigt, die wir zu haben von Jesus Christus. Über drei Kapitel lang in Matthäus 5, 6 und 7. Und ich unterrichte sehr oft die Seligpreisungen, die ich liebe. Damit beginnt Jesus, selig sind die geistlich Armen und so weiter. Selig heißt glücklich oder glückselig. Da geht es um den Charakter eines Christen. Ungefähr in Kapitel 5 bis zum Vers 16 geht es über den Charakter eines Christen. Die anderen zweieinhalb Kapitel handeln über das Verhalten eines Christens. Aber ganz wesentlich ist, bevor wir über Verhalten reden, müssen wir immer über Charakter reden. Denn wir können uns nur entsprechend verhalten, wenn wir etwas geworden sind. Wisst ihr, was das frustrierendste Leben ist? Wenn du versuchst, etwas zu leben, das du nicht bist. Das ist das frustrierendste Leben. Und wenn ich nur die Verhaltensregeln Jesu nehme, die Bergpredigt, die übrigens ja von fast allen Menschen, ob gläubig oder nicht, anerkannt werden, weil sie so weise sind. Aber ich kann sie nicht leben, wenn ich nicht zuvor Christus habe. Christus in uns, sein Charakter, seine Person. Das war ja das Missverständnis der religiösen Pharisäer. Sie glaubten, wenn ich mich nur anstrenge, diese Regeln zu erfüllen, dann gefalle ich Gott. Dabei hat geistliche Disziplin viel mehr damit zu tun, dass das Leben, das ich in Christus bereits habe, zum Ausdruck kommt, nicht aus eigener Kraft versuche es zu erzeugen. Das ist der Riesenunterschied zwischen Religion und dem Leben Jesu in und mit uns. Und ich steige jetzt ein, ich habe das in der ABS, das heißt in unserer Kurzbibelschule war das mein Thema, aber von euch war niemand dabei, das ist auch gut. Und außerdem, wenn es Wiederholung ist, schadet es auch nicht. Da sagt Jesus 6-mal, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und diese 6, ihr habt gehört, ich aber sage euch, habe ich dann ausgearbeitet und hatte viel Freude dabei und auch viel Segen. Und ich nenne das heutige, den heutigen Abend Christen und Beziehungen. Wie gehen wir miteinander um? Denn darum geht es beim ersten, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Matthäus 5, Vers 21 und 22 ist unser Text. Matthäus 5, 21. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefere und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Soweit. Wenn Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt und so weiter, das sind nicht zwei Gegensätze, sondern was Jesus hier tut, er bohrt das Gesetz. Mose hat gesagt, du sollst nicht töten. Was tut Jesus? Er bohrt durch diese Ebene durch, das ist die Verhaltensebene, und er geht runter auf die Motivationsebene. Das heißt, was ist die Motivation, dass jemand zum Mörder wird? Das ist Zorn. Das ist kein Widerspruch, sondern nur eine tiefere Ebene. Und was Jesus hier sagt ist, ich bin nicht nur interessiert an dem, was du tust, sondern an dem, wer du bist. Mir geht's um die Motivation, nicht nur um Äußerlichkeiten. Und das zieht sich durch alle diese sechs, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ihr habt gehört, du sollst nicht töten, das ist die Tat. Ich aber sage euch, wer zornig ist, das ist die Motivation hinter der Tat. Und wir alle wissen, was Zorn bedeutet, mehr oder weniger. Und dass Zorn zur Gewalt führt, das wissen wir auch, entweder von uns persönlich und auch von unserer Umgebung. Gibt es eine ganz interessante Umfrage. Und zwar, die Umfrage lautete folgendermaßen: Wenn du einen Menschen entfernen könntest, indem du nur einen Knopf betätigst und du hättest keinerlei negativen Folgen daraus, würdest du es tun? Ich frage dich jetzt ganz persönlich, kommt dir irgendjemand in den Sinn, wenn du einen Knopf drücken würdest, wäre dieser Mensch weg und du hättest keine negativen Folgen daraus? Würdest du es tun? Würdest du einen Knopf drücken? Die Umfrage ist recht interessant. 69% aller Männer antworteten mit Ja. 56% aller Frauen antworteten ebenfalls mit Ja. Das heißt, mehr als 2/3 aller Männer und mehr als die Hälfte aller Frauen würden einen Menschen beseitigen, wenn sie keine negativen Folgen daraus hätten. Du weißt nie, neben wem du sitzt. Jesus musste keine Umfrage machen, weil Jesus kennt alle Menschen. Und Jesus entlarvt unser Herz, indem er sagt, liebe Freunde, es geht nicht nur um die Tat, den Mord, es geht um viel mehr, es geht um deinen Zorn, der diesen Menschen beseitigen möchte. Das ist das eigentliche Problem. Jesus spricht aber nicht nur über Zorn in der Passage, er spricht auch über Beleidigungen. Er sagt im Vers 22, ich sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gesetz verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers. Das sind zwei Worte, Racker und Narr. Racker, das ist ein aramäisches Wort. Und Racker, das war eine Beleidigung. Wenn du das einem Menschen sagtest, das war die Beleidigung seines Intellekts. Wir auf Deutsch würden heute sagen, du Blödmann, du Depp oder du Schwachkopf. Das wäre wie Racker. Ich beleidige deinen Intellekt. Das andere Wort, du Narr, das war mehr. Das war die Beleidigung seines Charakters. Wenn man bei uns heute sagt, du Schwein oder du Volltrottel oder so irgendwas. Das heißt, der eine Ausdruck ist ein Ausdruck, der den Intellekt schmäht, den Kopf. Der andere ist die Kränkung eines Herzens. Das mag jetzt oberflächlich gar nicht so tragisch erscheinen, aber Worte können, und viele von uns wissen das, Worte können dich viel tiefer verletzen als Tritte oder Schläge. Es gibt ein Sprichwort im Deutsch, das heißt, Worte können töten. Wir haben auch die Bezeichnung Rufmord. Im Sprüche 12, Vers 18 lesen wir, Worte sind wie Schwertstiche. Und im Sprüche 15, Vers 1 lesen wir, ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Denn seht ihr, böse Worte können oft viel mehr Schaden anrichten als äußerliche Schläge. Jemand hat mal gesagt, eine gebrochene Nase verheilt. Aber niederträchtige, gemeine Worte können dich ein Leben lang begleiten und prägen. Und darum spricht Jesus im selben Satz über Mord, Zorn und böse Worte. Ein paar Worte über Zorn noch. Wir wissen von der Bibel, dass Gott zornig ist. In den Psalmen lesen wir immer wieder, wie sich Gottes Volk von Gott abwendet und dadurch, durch ihr selbstzerstörendes Verhalten, den Zorn Gottes auf sich lenken. Gott ist zornig über Sünde, so wie ein liebender Vater zornig ist, wenn seine Kinder in die Irre laufen und sich dabei selbst und gegenseitig umbringen und schädigen. Das erregt den Zorn eines gerechten, eines liebenden Vaters. Wenn man zornig ist darüber, wenn das, was man liebt, sich selbst und andere zerstört. Und wir lesen in der Bibel viel über den Zorn. Aber was wir nicht verwechseln dürfen, ist Zorn und Wut. Gott ist zornig, aber Gott ist niemals wütend. Das heißt, Gott in seinem gerechten Zorn, aus seiner Liebe motiviert, drückt den aus. Aber er schlägt nie in seiner Wut um sich, so wie wir Menschen es als gefallene Wesen immer wieder tun, leider. Und selbst der Zorn Gottes ist motiviert aus seiner Liebe. Seht ihr, das ist etwas ganz Ausschlaggebendes. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem lieben Bruder von mir. Und im Gespräch habe ich festgestellt, wir haben ein anderes Gottesbild. Und unser Gottesbild unterscheidet sich insofern, dass wenn ich über den Zorn Gottes rede oder über das Gericht Gottes oder über die Barmherzigkeit Gottes, ich beginne immer mit Liebe. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Bibel sagt, zumindest zweimal im Johannesbrief, ganz explizit, Gott ist Liebe. Die Bibel sagt im Gegensatz, ich habe das vielleicht schon gesagt, aber es schadet nicht, nochmal zu hören. Die Bibel sagt nie, Gott ist Zorn. Die Bibel sagt auch nie, Gott ist Gericht. Es stimmt, ein liebender Gott ist zornig. Ein liebender Gott wird richten, überhaupt keine Frage. Aber Gott ist nicht Zorn und Gott ist nicht Gericht. Er ist nur Liebe. Und das Bild mancher Christen ist das Bild, dass sie sagen, ja, Gott ist Liebe, das ist seine Hälfte und die andere Hälfte ist Zorn. Dann hast du ein duales Gottesbild. Dann bist du aber nie sicher, mit wem hast du es jetzt zu tun. Und so trennen wir dann Alttestament Gott, das ist der Zornige, und der Neue Testament ist der Liebende. Aber das kannst du nicht tun, denn Gott ist derselbe, von Anfang bis Ende. Das Fundament ist immer die Liebe und auf diesem Liebe musst du alle anderen Dinge interpretieren, sonst stehst du nicht auf dem biblischen Boden, glaube ich. Aber Zorn ist berechtigt. Es gibt auch für uns Menschen einen berechtigten Zorn. Im Epheser 4, 26 sagt Paulus, in eurem Zorn sündigt nicht. Aber es gibt einen berechtigten Zorn. Wenn ich nicht zornig wäre, wenn ein Zuhälter meine Töchter entführt und sie mit Drogen vollpumpt und missbraucht, dann würdest du meine Liebe in Frage stellen. Ist dir das völlig egal? Ich wäre ein liebloser Vater. Würde mich das nicht zornig machen? Es gibt einen gerechten Zorn über Ungerechtigkeit. Wir sollten zornig sein über Sünde. Nicht tolerieren. Das ist der gerechte Zorn. Aber im Zorn sollten wir nicht sündigen. Das ist die Wut. Das ist, wo wir um uns schlagen. Das ist, wo wir Menschen einfach beleidigen, weil sie uns auf den Nerv gehen oder weil wir glauben, die verdienen das und sie verdienen sonst nichts. Das ist Wut. Das ist nicht Zorn. In dieser Passage Matthäus 5 geht es um Zorn, nicht um Wut. Wut ist motiviert aus Hass. Zorn ist motiviert aus Liebe und das ist der Unterschied. Ich möchte noch ein paar Worte sagen über Hass und Wut. Wir erleben das hier alle, das ist mir völlig egal, wie alt du bist, wo du herkommst, welche Kirche du gehst. Eins weiß ich, du bist ein Sünder und darum hast du zu tun mit Hass, Zorn, Wut und mit Konflikte. Wie gehe ich jetzt mit Konflikte um? Das ist die Frage. Nun, ich habe eine Möglichkeit, wenn du zornig bist, wütend bist, du lässt deiner Wut frei im Lauf. Ist lästig, der Husten, gell? Aber es wird wieder. Nein, ist echt lästig. Das ist eine ungute Sache. Wenn du wütend bist, eine Möglichkeit, lass deinem Wut freien Lauf. Schrei es hinaus, beschimpfe ihn oder hau ihm eine. Ist eine Möglichkeit, manche tun das. Tut man manchmal bei Kindern, wenn man ungeduldig wird, und manche tun es auch als Erwachsene. Ich habe, das ist ein paar Monate aus einem Video gesehen, in Deutschland auf irgendeinem Bahnhof, das haben sie im Video gezeigt, da war das Bahnhof, die Kamera hat das gefilmt, da ein junger Mann, was weiß ich, Mitte 20 oder 30, mit einer Frau gestritten, junge Frau, und dann schließlich hat sie eine geknallt, ist sie zu Boden gegangen, dann ist sie noch fünfmal mit beiden Füßen auf ihren Kopf gesprungen. Und die anderen sind vorbeigegangen. Das war ja Wahnsinn, sowas zu sehen. Aber das ist reine Wut. Ich lasse es einfach raus. Vielleicht hat er sich danach erleichtert gefühlt, keine Ahnung. Aber die Situation ist wesentlich schlechter geworden. Die Wut rauszulassen ist nie eine gute Sache. Ob im Kleinen oder wie in dieser Geschichte, das ist natürlich was Tragisches. Die zweite Möglichkeit, die ist unter Christen sehr bekannt, und beliebt, leider, unterdrücke deinen Zorn. Das ist genauso wenig hilfreich, wie ihn rauszulassen. Aber das haben wir gelernt. In christlicher Lehre sehr oft. Du darfst nicht zornig sein als Christ. Ein Christ darf nicht hassen. Wisst ihr was? Dieser Ausspruch, ein Christ darf nicht hassen, ist völliger Blödsinn. Weißt du warum? Weil du hasst sowieso. Du tust es sowieso. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Aber zu sagen, ein Christ darf nicht hassen, ist ein völlig unreales Wort und hat auch mit der biblischen Lehre nichts zu tun. Wir alle begegnen Menschen und Situationen, die wir hassen, ob zu Recht oder zu Unrecht, das uns wütend macht. Und unter Christen unterdrücken wir es dann, weil wir glauben, nein, ich muss ja lieben, ich darf nicht hassen. Dann fressen wir es rein. Und wisst ihr, was dann geschieht unter Christen? Und das sieht man leider immer wieder in jeder Konfession, dass gerade unter christlichen Kreisen, da wird gegrinst, wenn man sich trifft, und dann in gewissen Meetings, in Treffen, sagt einer etwas, das hätte der Teufel nicht besser sagen können. Das sind diese Gemeinheiten, die dann in christlichen Gemeinden immer wieder vorkommen und zu extrem starken Verletzungen führen, so weit, dass eine Gemeinde sogar gespalten werden kann. Aber ich möchte euch eines sagen. Es muss so sein. Es geht nicht anders. Wenn du deine Wut immer reinfrisst, irgendwo kommt der Moment, wo er hinterhältig raus muss. Das ist, wenn man die Hacke dann hinten reinhaut. Und das sind eben die Gemeinheiten, die kommen aber davon, dass wir mit Zorn, mit Wut nicht richtig umgehen gelernt haben. In der Regel, wenn eine Person seine Wut immer nur reinfrisst und verdeckt, dann wird die Person entweder etwas bitter mit der Zeit oder zynisch, kriegt Magengeschwüre und Albträume. Das ist leider nicht so selten der Fall, auch unter Christen. Und dann fragt man sich ja, wie kann unter Christen das sein? In der säkularen Welt nennt man dann diese Gemeinheiten ein freudscher Versprecher. Wenn man Dinge sagt, die man anders gemeint hat oder nicht hat, sagen wollen oder sollen, was immer. Es gibt aber Gott sei Dank noch eine dritte Möglichkeit, mit unserer Wut umzugehen. Und zwar, sei ehrlich über deine Wut oder über deinen Hass, tu nicht so, als ob es nicht wäre oder nicht sein dürfte. Sprich darüber. Wir nennen das in christlich, und das haben wir leider unter evangelikal verloren, man nennt das die Beichte. Wisst ihr was? Beichte ist so wichtig. Das müssen wir wieder entdecken. Dass ich zu einem Bruder, Schwester gehe und beichte, bekenne, welchen Hass, welche Wut, welche Frustration ich habe. Unheimlich wichtig. Das haben wir leider, da haben wir das Kind mit dem Wasser rausgeworfen, wo wir einige Dinge abgelehnt haben von der Religion und dabei viel Gutes mitgegangen ist. Und darum, wenn wir wütend sind, ist es so hilfreich, geh zuerst mal zu Gott, schrei Gott an. Lass das raus, das ist nicht nur psychologisch korrekt, sondern biblisch, und sag es Gott. Das Gute ist, Gott kann es vertragen. Der weiß ja sowieso, wie du denkst. Für den ist es ja nichts Neues, also endlich sagst du es wenigstens. Er kann es vertragen und zweitens, er kann dir helfen. Wenn du nämlich deine Wut gleich am Anfang an einem anderen Menschen rauslässt, der kann es meistens nicht verstehen. Und zweitens, sehr oft kann er dir auch nicht helfen. Manchmal, aber nicht immer. Sag Gott alles, was du denkst und fühlst. Er weiß es sowieso. Und nachdem du das getan hast, dann geh zu dem Menschen und entweder entschuldige dich oder sag ihm, was dich verletzt hat. Und red mit ihm darüber. Das ist die biblische, korrekte Art, damit umzugehen. Wisst ihr, was auch faszinierend ist? Wenn du ehrlich bist vor Gott, eine Sache, die manchmal macht uns das stutzig. Du kannst, egal was du Gott sagst, du kannst ihn nie enttäuschen. Hast du gewusst, dass du Gott nie enttäuschen kannst? Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Wenn Gott von dir enttäuscht wäre, müsste er sich vorher in dir getäuscht haben.
aber Gott täuscht sich nie in dir. Darum ist er nie enttäuscht. Menschen können enttäuscht sein, weil wir spielen Menschen was vor und dann sind sie enttäuscht, weil wir nicht das sind, was wir gesagt haben. Gott kannst du nie enttäuschen. Er weiß nämlich genau, wie du bist. Und das ist so befreiend, darum kann ich zu Gott ehrlich sein, ohne mein Gesicht zu verlieren, ohne dass ich jetzt da im Dreck runtergedrückt werde, sondern Gott weiß es und Gott liebt mich trotzdem. Gott liebt mich nicht nur trotzdem, sondern er liebt mich mit meinen Schwächen. Er liebt mich mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen ganzen Haufen, was ich so mittrage. Und das ist so gut zu wissen. Dann vielleicht noch, wie bereinigt man als Christen Beziehungen? Wie geht das? Es geht ja hier in diesem Abschnitt um Zorn, um Beleidigungen und um Wiedergutmachung. Und er sagt hier, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, geh zuerst zu deinem Bruder, der was gegen dich hat. Übrigens auch interessant, du sollst zum Bruder gehen, der etwas gegen dich hat. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Der hat ja was gegen mich, dann muss er ja zu mir kommen. Nein, du sollst zu ihm gehen. Erinnert euch das an was? Wen hat Gott mit wem versöhnt? Er, der Unschuldige, kommt zu uns und bittet um Versöhnung. Das siehst du hier auch. Das ist nämlich das Bild Gottes. Geh zu dem, der etwas gegen dich hat. Bitte um Versöhnung und um Wiedergutmachung. Und die Bibel gibt uns da, Neue Testament gibt uns da 4 Schritte, wie wir im Praktischen umgehen sollten miteinander. Und die möchte ich nur ganz kurz durchgehen. Denn wenn wir die befolgen würden, bin überzeugt, dann wären 50% aller Gemeindeprobleme und Familienprobleme nicht da. Matthäus 18, schlag's bitte auf. Und das sind die Worte Jesu und wir sollten seine Worte ernst nehmen. Matthäus 18, Vers 15. Ich lese da 3 oder 4 Verse. 3 Verse sind's. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus 2 oder 3er Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Hier haben wir 4 Schritte, die Jesus uns gibt, wie man mit Konflikten umgeht. Der erste Schritt ist, geh zu ihm allein, nur zwischen dir und ihm. Und wir tun uns schwer damit. Ich muss euch ehrlich sagen, mir fällt es nicht leicht. Ich tue nicht unbedingt gerne konfrontieren. Ich muss es tun. Gerade wenn man als Leiter ist, hat man gar keine Wahl, wenn man einen Betrieb leiten will. Das weiß jeder von euch, der einen Betrieb leitet. Man muss konfrontieren. Aber es fällt uns nicht leicht. Aber das Erste, was wir tun sollten, ist, hingehen nur er und ich oder sie und ich und das Problem besprechen. Und hier ist schon, wo das erste Problem ist. So oft ist es, man geht in die Gemeinde, ich bleibe jetzt bei der Gemeinde. Man hört zum Beispiel einer Predigt zu und irgendjemand sagt was oder der Pfarrer sagt was, was mir überhaupt nicht passt oder ein anderes Gemeindeglied. Was tut man? Man geht nach Hause und sagt der Frau, was der für ein Blödsinn geredet hat. Und hier haben wir schon ein Problem. Das sollen wir nicht tun. Wenn du etwas gegen jemand hast, sollst du es nicht deiner Frau erzählen, sondern du sollst ihn anrufen oder zu ihm gehen und das mit ihm besprechen. Nachdem du es besprochen hast, dann kannst du es erzählen. Aber so beginnt's. Das ist, wo ich wirklich feststelle, wir nehmen Jesus nicht ernst. Und geht ja noch viel schlimmer. Man trifft sich dann sogar im Bibelkreis und erzählt etwas im Bibelkreis, was der eine Gemeines gesagt hat. und habe mit ihm noch nie geredet. Das muss schief gehen, weil es völlig gegen die Ordnung Jesu ist, wie er gesagt hat, wie wir mit Problemen umgehen sollen. Erster Schritt nur zwischen dir und ihm. Und zu sagen, es tut mir leid. Übrigens die vier Worte, es tut mir leid, die sollten im täglichen Vokabular von Christen sein. Nicht nur denken, sondern sprechen. Seht ihr, es nützt dem anderen nichts, wenn du dir denkst, ah, das war nicht ganz gut, was ich gesagt habe, er wird es überleben. Das nützt ihm nichts. Wenn du aber hingehst und sagst, du, das war echt nicht fair, tut mir leid, es ist bereinigt. Es muss über die Lippen. Und das müssen wir lernen. Da haben gerade wir deutsch-österreichische Mentalität ein großes Handicap, weil wir darüber nicht viel reden. Das müssen wir lernen. Biblische Kultur. Das Zweite sagt er, angenommen, jemand hat etwas gegen dich oder du gegen ihn, du gehst hin und legst es vor und der andere sagt dann, weißt du was, das ist dein Problem, nicht mein Problem, entweder du änderst dich oder vergiss es. Was tust du dann? Dann sagt Jesus, zweiter Schritt, nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugenmund jede Sache bestätigt wird. Das hat einen ganz praktischen Grund. Denn wisst ihr, wenn du in einem Konflikt drinnen bist, siehst du nie objektiv. Das muss uns bewusst sein. Im Konflikt drinnen kannst du nicht objektiv sein. Du übertreibst, untertreibst, du übertreibst sein Problem, untertreibst deins. Das ist normal. Darum braucht es manchmal ein oder zwei Zeugen, wo dann ein oder zwei dabei sitzen und die hören zu, was euer Problem ist. Und dann sagen die zwei, Moment mal, Hans-Peter, das ist nicht sein Problem, das ist eigentlich deins. Du musst dich entschuldigen, weil sie sehen es objektiv. Darum ein oder zwei Zeugen. Das wäre der zweite Schritt. Und wenn wir das handhaben würden, das wäre Gemeinde, das wäre lebendige Gemeinde. Dann ist der dritte Schritt, wo Jesus sagt, wenn er auch auf sie nicht hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist erst der dritte Schritt, nicht der erste. Und Gemeinde bedeutet hier nicht der ganzen Gemeindeversammlung, sondern denen, die verantwortlich sind, den Ältesten. Wenn einer etwas tut und es ist eindeutig falsch und es sind zwei Zeugen dabei und die sagen, na, du, komm zurück, du Buße, erkenne dein Problem. Und er sagt, nein, interessiert mich nicht. Dann sagst du den Ältesten der Gemeinde, dann sollen die nochmal mit ihm reden. Und dann sagt Jesus, wenn er auch auf sie nicht hören will, dann sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Das heißt, da ist Disziplin, er soll aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Aber wie? Wie ist Jesus mit Heiden und Zöllnern umgegangen? Er ist ihnen nachgegangen, hat sie geliebt und hat sich um sie bemüht. Das heißt, jemand in einer, es geht hier um Gemeinde. Jemand, der aus der Gemeinde ausgeschlossen wird oder Dinge tut, die einfach der Gemeinde schaden oder sogar kaputt machen würden, den lasse ich dann nicht beiseite, sondern wir sollten ihm nachgehen, ihn lieben, ihn versuchen zu versöhnen und in die Liebe Gottes nahe bringen. Das mit dem ich muss euch ehrlich sagen, gibt's jemand von euch, ist jemand von euch in einer Gemeinde, wo diese Gemeindedisziplin noch praktiziert wird? Kann ich das mal sehen? Ja, unter 100 ungefähr gibt es einen oder zwei. Das wird fast in keiner Gemeinde mehr getan. Und das hat einen Grund, nämlich es ist so schwierig geworden in unserer Zeit, wo jeder, auch die Christen, auf sein Recht besteht. Und viele würden sagen, auch wenn sie es nicht so aussprechen, die würden sagen zum Pfarrer oder zu den Ältesten, ja, ich komme gerne in den Gottesdienst, ich höre auch gerne zu, ich fühle mich auch wohl, aber misch dich ja nicht in mein privates Leben ein. Das ist die Haltung. Und sobald du dich da einmischst, dann hast du verloren. Das ist unsere Kultur heute. Leider, es ist keine sehr gesunde Kultur. Und ich kann mich so gut erinnern, der ist ein Ramsauer, der war damals Kurator in unserer evangelischen Kirchengemeinde. Ich bin schon da ewig da im Gemeinderat drinnen auch. Da kann ich mich erinnern, vor 30 Jahren war das, hat er mal gesagt, aber auch ein Ehepaar in der Gemeinde, und da ging es total schief, und er ist hingegangen und hat mit ihnen geredet. Und dann haben andere gesagt, was mischst du dich da ein? Brauchst du nicht einmischen, das ist ja ihre Sache. Und er hat gesagt, ich muss mich doch einmischen, wenn ich sehe, wie ihre Ehe total den Bach runtergeht. Ich muss doch was sagen. Und ich habe mir gerade vor ein paar Monaten habe ich ihn getroffen, habe ich mich bedankt bei ihm, dass er das gesagt und getan hat. Denn heute ist es oft so, misch dich nicht ein. Geht uns nicht so. Wenn jemand den Bach runtergeht und du mischst dich nicht ein, ist das Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit? Das ist nicht Toleranz. Toleranz ist etwas anderes. Und seht ihr, im Leben geht es ja in erster Linie um Beziehungen. Wie wir Beziehungen erhalten, wie wir sie nähren. Und wenn wir in Beziehungen verarmen, dann verlieren wir eigentlich das, was uns zum Menschen macht. Ich habe euch das schon gesagt, Beziehung ist nicht nur Teil unseres Lebens, sondern der Mensch ist Beziehung. Da gibt es ja den Ausspruch, wir denken darum, ich denke, darum bin ich, aber es ist viel mehr. Denken du dein Pferd auch, das ist auch. Ich lebe in Beziehung und darum bin ich. Das macht den Menschen aus. Es genügt auch nicht, wie wir sagen würden, ich arbeite, darum bin ich. Das ist zwar leider sehr oft in der Realität, aber das ist zu wenig. Das macht nicht meine Identität aus. Es sind die Beziehungen, die meine Identität ausmachen. Und darum in Matthäus 5, ihr habt gehört, ich aber sage euch, spricht Jesus zuerst über die Beziehung zum Bruder. Das nächste ist über sexuelle Beziehungen, dann die Beziehung zum Ehepartner, dann Ehrlichkeit in Beziehungen, dann über Feindesliebe. Es geht im Ganzen, ihr habt gehört, ich aber sage euch, immer um Beziehungen. Und Jesus sagt uns, das ist, worauf es ankommt. Es ist auch so, materielle Dinge sind schön, sind wichtig, sind gut. Die Bibel ist nicht materienfeindlich, das heißt, die Bibel umarmt schöne Dinge dieser Welt. Sie sagt nicht, du sollst nicht gut essen, im Gegenteil, du sollst feiern. Sie sagt nicht, du sollst dich nicht schön anziehen, im Gegenteil, wir können uns schön kleiden. Aber wenn wir auf Kosten von Beziehungen materielle Dinge vorziehen, dann bist du Verlierer. Und es ist so traurig, oft zu sehen, wir erleben das hier immer wieder, wie gerade bei Erbangelegenheiten die Geschwister sich so entzweien, dass sie den Rest des Lebens nie mehr miteinander reden. Und dabei ging es nur um 100.000 Euro oder um 300.000. Ja, was ist das? Was sind 300.000 Euro, wenn die Beziehung zu meinem Bruder kaputt ist für den Rest des Lebens? Ist ja Wahnsinn sowas. Tu das nie, du bist immer Verlierer. Beziehung ist, was unsere Identität ist, nicht die Größe deines Autos und auch nicht vom Haus. Und darum sagt Jesus hier, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast oder er gegen dich vielmehr, dann geh zuerst zu ihm, bereinige die Beziehung und dann komm vor mich. Das heißt in den Tempel, das heißt zur Gemeindegottesdienst. Gott ist sowieso mit uns, auch in diesen Wiedergutmachungen. Seht ihr, wenn wir nicht bereit sind, unsere Beziehungen zu bereinigen, dann kannst du 1000 Mal zum Bauernhof kommen, alles hören. Du wirst in deinem Leben als Christ nicht wachsen. Denn es geht um Beziehungen. Wenn du Beziehungen nicht bereinigst, dann ist der Heilige Geist betrübt oder, wie es das Neue Testament nennt, ausgelöscht. Und darum möchte ich schließen mit dem Gedanken, wenn es irgendjemand gibt, gegen den du etwas hast oder von dem du weißt, dass der etwas gegen dich hat, dann will ich dich ermutigen, dich zu bereinigen. Du kannst heute Abend noch dein Handy nehmen und anrufen und das bereinigen. Ob du es bereinigen kannst, ist eine Sache, aber du kannst es besprechen. Denn du kannst nur Vergebung anbieten. Ob einer die Vergebung annimmt, das ist nicht deine Sache. Darum sagt Paulus so schön im Römerbrief, sagt er, soweit es an euch liegt, lebt in Frieden mit jedermann. Du kannst nicht in Frieden mit jedermann leben, weil es liegt nicht alles an dir. Aber soweit es an dir liegt, sei vergebend und bitte um Vergebung und bereinige Beziehungen. Ich kann dir eins versichern, oder du weißt es bereits, das sind die Höhepunkte deines Lebens. Wenn eine zerbrochene Beziehung wieder heilt, da atmen die Menschen auf, sie leben, du lebst. Weil das ist Christsein. Dasselbe gilt natürlich mit unserer Beziehung zu Gott. Entschuldige dich. Und wisst ihr was, ich sage das nicht so. Ich weiß ja, dass es unheimlich schwer ist. Dich zu entschuldigen, das ist manchmal, auf den Mond zu klettern, wäre einfacher. Weil alles dagegen spricht, deine Gefühle. Denke mal so oft, ich sage das manchmal mit der Hannelore, Ehe ist ja etwas Wunderschönes, aber da sind die Verletzungen auch am tiefsten oft, weil man ja so nahe ist, gell? Aber da ist auch manchmal so, dass sie halt was gesagt hat, was mich beleidigt hat oder umgekehrt. Und dann, ich denke mal, das ist ihr Problem. Sie denkt sich natürlich, das ist mein Problem. Und dann bei uns ist es halt so, wir reden dann nichts mehr. Wir sind so gestrickt. Manche zerfetzen dann oder streiten sich. Wir streiten nicht, wir reden. Da ist halt Funkstille. Sehr still zu Hause. Stille Zeit kannst du dann machen und das Zeug. Aber das Problem ist, ich kann dann stille Zeit auch nicht machen. Weil es ist etwas da, das dir das gar nicht richtig ermöglicht. Ich muss dann spazieren gehen und dann sage ich, Herr, das ist ja Wahnsinn, das haut ja nicht hin. Und eigentlich sagt er fast immer dasselbe, dann sagt er, geh hin und entschuldige dich. Dann sage ich, ja, das ist ja ihr Problem, wieso soll ich mich entschuldigen? Sie muss sich entschuldigen. Und dann ist immer wieder, nein, entschuldige du dich. Dann denke ich mir, ja, ich komme eigentlich nicht aus. Ich kann mit ihm 5 Wochen streiten, er sagt immer noch dasselbe. Gott meine ich. Und dann gehe ich halt zurück und es fällt schwer. Dann machst du die Tür auf und dann sitzt du da angefressen am Tisch, denkst du, das ist hoffnungslos, machst wieder zu und gehst wieder. Dann gehe ich wieder beten. Und dann sagt er halt wieder das Gleiche wie immer. Dann gehe ich halt wieder und dann überwinde ich mich halt und lege die Hand drauf und sage, tut mir leid. Und dann sagt sie, ja, das war mein Problem. Sag ich, ja, schon eh gewusst, aber denke ich mir dann. Aber völlig egal, versöhnt. Versöhnt. Und dann lebst du wieder. Unversöhnt, ich kann gar nichts tun, ich funktioniere nicht. Es ist egal, was ich tue, es ist alles schwierig. Versöhnt kannst du alles tun. Und wisst ihr, das ist darum, ich sage das nicht leichtfertig, und es ist nicht leicht, aber es ist so notwendig. Und ich möchte jetzt einfach nur beten und am Anfang vielleicht einfach eine Minute nur still sein. Jeder kann still in seinem Gebet mit Gott besprechen, wenn es vielleicht einen Menschen gibt, mit dem du dich versöhnen sollst. Und dann schließe ich noch mit einem lauten Gebet. Lass uns beten. Herr, ich bete ganz einfach dafür, dass wir ehrlich sind vor dir und dass wir zulassen, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht und uns zeigt, wo wir Versöhnung brauchen. Ich bete, Vater, dass du uns auch jetzt in der Stille genau das sagen kannst. Lieber Vater, ich danke dir, dass du in Christus zu uns gekommen bist und uns um Versöhnung bittest, obwohl wir die Schuldigen sind. Und Herr, dieser Geist sollte auch uns bestimmen, dass wir einfach alles tun, um Versöhnung herbeizubringen. Herr, nimm unseren Stolz weg, der uns wahrscheinlich am meisten daran hindert. Unsere Rechthaberei, unser im Recht sein wollen. Und schenk uns den Geist Jesu. Herr, danke, dass du bei uns bist und in uns lebst, wenn wir Beziehungen wiederherstellen wollen, dass wir nicht alleine sind. Du bist bei uns. Du bist die Kraft, das zu tun, was wir nicht können. Dafür danke ich dir. Amen.